Hallo, liebe Monsterfreunde. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeheuer Vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden. Und bevor wir erstmal loslegen, natürlich frohes Neues an euch alle. Und Katrin, wenn ich mir das so anschaue, bei dir sieht's ja schon relativ festlich aus, oder?
Ja, ja. Ich habe hier die Festbeleuchtung noch einmal angemacht. Wirklich wow. Warm und schön hell, genau, um das Dunkel zu vertreiben, das uns jetzt vielleicht ja doch heute nochmal heimsuchen wird. Also ich wünsche euch auch allen ein wunderbares, frohes neues Jahr. Ja. Hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und habt euch auch nicht überfressen. Und ja, lehnt euch zurück oder joggt oder was auch immer ihr jetzt macht, lauscht uns und macht es euch gemütlich oder was auch immer euch jetzt gut tut.
Absolut, das passt genau, denn fürs Thema unserer heutigen Folge haben wir uns auch ein bisschen von der Jahreszeit inspirieren lassen. Es soll heute nämlich um Wintergeister und Winterdämonen gehen. Vielleicht erinnert ihr euch, in der zweiten Folge hatten wir schon so eine kleine Unterscheidung gemacht zwischen Geistern und Dämonen einerseits und Monstern oder Ungeheuern andererseits. Und die Monster und Ungeheuer, das sind eher so körperliche Wesen, weltliche Wesen, auch Mischwesen, ne? Chimären. Und die Dämonen und Geister, das waren eher so übersinnliche, übernatürliche Kreaturen, die oft so im religiösen oder theologischen Rahmen vorkommen. Und heute bei den Wintergeistern geht es tatsächlich auch eher um Wesen, die aus dem kultischen, religiösen Brauchtum und der Folklore stammen. Und genau in diesem Sinne wollen wir heute so eine Art kleine Rundreise durch die Märchen- und Sagenlandschaften Europas machen und mal schauen, welche Wintergeister und Winterdämonen es in den verschiedenen Regionen so gibt. Und dabei wollen wir fragen, was ist das Besondere an Geistern, die durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Jahreszeit definiert sind? Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt es zwischen ihnen? Und welche Rolle spielen sie in der Fantasie der Menschen und im Brauchtum der verschiedenen Kulturen?
Ja, also schauen wir uns natürlich heute verschiedene Märchen, Legenden, aber auch Traditionen und Rituale an. Und dabei gibt es oft einen Bezug zum Weihnachtsfest, der ist aber meistens in der Geschichte dieser Figuren sekundär, denn die sind meistens nicht ursprünglich christlich, sondern haben schon eine längere Geschichte. Nämlich eine heidnische Tradition und wurden dann erst umgedeutet. Ja, und diese Wintergeister sind deshalb auch oft Übergangsgestalten zwischen Heidentum und Christentum, was ein spezieller Blick dann auch ist. Damit beschränken wir uns dann aber auch auf Wintergeister Europas. Es gibt natürlich auch ganz viele Wintergeister außerhalb von Europa, aber irgendwo müssen wir uns drauf konzentrieren, denn ja, es ufert uns sehr aus.
Das stimmt.
Und so schauen wir uns eben verschiedene Rituale an, die so mit dem neuen Jahr, dem Jahresübergang verknüpft sind, aber eben nicht die japanische Mythologie, obwohl es die ja auch gibt.
Da gibt es ganz tolle Neujahrsgeister und so weiter, ja. Auch auf Bali und so, das sparen wir uns für eine andere Folge auf, weil das wirklich
das
interessant
ist.
Das wollen wir jetzt nicht so als Fußnote abhandeln, sondern lieber dem dann den gebührenden Raum einräumen. Ja.
Ja, aber natürlich werden wir auch am Ende der Folge auf Wintergeister im Rollenspiel noch eingehen und schauen, wie können wir die da anwenden und auch, ob es bestimmte Empfehlungen vielleicht gibt, wo man in Rollenspielen Wintergeister finden kann.
Absolut, ohne geht's ja nicht. Genau, also fangen wir an mit den Wintergeistern aus Europa. Und bevor wir zu unserer Rundreise ansetzen, müssen wir erstmal ein grundlegendes mythologisches Hintergrundmotiv erwähnen, was eigentlich für fast alle der Wintergeister im europäischen Raum bestimmend ist. Und das ist das Motiv der wilden Jagd. Die wilde Jagd, das ist also die Vorstellung, dass in den kürzesten Nächten des Jahres, also den sogenannten Rauhnächten, die zwischen der Wintersonnenwende und dem Dreikönigsfest oder später Weihnachten und dem Dreikönigsfest stattfinden, das Geisterreich offen steht und die Dämonen oder die Seelen der Verstorbenen Ausgang haben und also Umzüge am Himmel veranstalten oder als lärmende Horde übers Land jagen und allerlei Chaos stiften und die Bevölkerung erschrecken. Da gibt es auch eine Menge bildliche Darstellungen, Gemälde zu. Das ist auch in der Popkultur aufgenommen worden als Motiv. Und das ist tatsächlich so eine Grundlage, so ein Hintergrundmotiv, wovon viele dieser folkloristischen Wintergeister abgeleitet sind oder irgendwie sich darauf zurückführen lassen. Es gibt auch damit zusammenhängend in anderen Teilen Europas, zum Beispiel auch in der Eifel, die Vorstellung, dass es zauberkundige Menschen gibt, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Und solche Menschen sollen sich während dieser Tage in Werwölfe verwandeln, die dann also in die Dörfer kommen und Menschen bedrohen und das Vieh massakrieren. Also es sind nicht nur die übernatürlichen Wintergeister, sondern diese Rauhnächte, diese wilde Jagd hat auch unmittelbar Einfluss auf die Menschen selbst, die da wohnen.
Trotzdem müssen wir uns jetzt auch die Werwolf-Folge noch verkneifen, denn wir schauen uns jetzt doch noch ein paar andere Aspekte an. Also ja. Diese ganze Vorstellung der wilden Jagd, die stammt ursprünglich auch aus der nordischen Mythologie, also so als wilde Reiter im Gefolge Odins und wurde dann aber mit regionaler Folklore wohl verknüpft. Was die aber alle gemein haben, ist, dass eben, wie schon gesagt, eben im Winter ist zur Zeit der kürzesten Nächte, ne, zwischen der Wintersonnenwende und Dreikönigsfest. Und später wurde das dann in diesen christlichen Festtagskalender übertragen und dann wurde eben Weihnachten statt Wintersonnenwende so relevant. Mhm. Aber dass es in etwa in diesem Zeitraum große Feste gegeben hat, das ist schon ein bisschen länger so.
Ja.
Und diese Vorstellung von der wilden Jagd beruht wahrscheinlich auch auf echten Ereignissen und Erlebnissen, mit denen die Menschen eben zu tun hatten. Eben wirklich diese Beobachtung, dass die Tage kurz sind, dass im Winter viel gejagt wird, eben auch, weil die Tiere da besonders dickes Fell haben, ne? Weil die Jäger dort Tiere brauchen, weil man auch eben vielleicht nicht so viel Nahrung hat und deshalb auch besonders viel jagen muss. Mhm. Auch weil Raubtiere da auf die Jagd gehen, die einen vielleicht bedrohen, daher vielleicht dann die Werwölfe. Also die Jagd als wichtiges Motiv in der Winter Zeit ist auf jeden Fall schon lange präsent und hat deshalb da Spuren in diesem mythischen Bereich auch hinterlassen.
Oh ja. Ja, und die erste Figur, die mit der wilden Jagd zusammenhängt oder allgemein mit der nordischen Mythologie und dem Gefolge Odins, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist die mysteriöse und uralte Frau Percht oder Perchta, die eine Gestalt der germanischen und slawischen Mythologie ist und vermutlich aus der nordischen Göttin Frigg, das ist Odins Frau, hervorgegangen ist. Dazu wurden wahrscheinlich noch keltische Vorstellungen oder andere regionale Mythologien eingewoben und die Frau Percht ist vor allem im Alpenraum bekannt, also in Bayern und Österreich, aber auch in Tschechien und Slowenien. Und die Vorstellung ist eigentlich, dass der Sage nach die Perchta vor allem in den Rauhnächten auftritt. Und sie bestraft und belohnt die Menschen. Und da sieht man schon direkt so einen moralischen Aspekt, denn sie bestraft insbesondere Faulheit. Also wenn Menschen irgendwie nicht fleißig sind, nicht ihrer Arbeit nachgehen oder in den Tag hineinleben, kann sie Albträume bewirken oder sogar richtig grausam werden, also den Leuten den Bauch aufschlitzen. Und da gibt es dann noch diese nette Erweiterung, also die volkstümliche Fantasie hat das dann wirklich ausgeschmückt. Da gibt es dann die Vorstellung, dass die Perchta sogar noch ihren Opfern Steine in den Bauch legt, um sie dann in einem Brunnen zu versenken.
Das müsste einigen bekannt vorkommen aus diversen Märchen. Oh ja.
Das kennen wir wirklich, ne? Das ist also die hier bei Rotkäppchen oder wo ist das noch?
Dem Wolf und den sieben jungen Geißlein.
Richtig.
Die alte Geiß.
Oh ja.
Ich glaube nicht, dass die sehr weit weg ist von der Perchta, aber da wird es einen Bezug geben.
Das kann sein. Die sieht ja auch so ein bisschen so buckelig und so.
In den Darstellungen ist es ja so ein bisschen so, so eine menschenähnliche Gestalt. Mhm. Ne? Die näht ja auch. Also um sich vorzustellen, dass eine Geiß nähen kann.
Ja,
das ist schon so ein bisschen anthropomorph.
Absolut,
dann, ne?
Ja.
Und
Das kann gut sein. Dazu hat sie natürlich noch einen besonderen Atem, der also töten oder zumindest blenden kann. Hat also echt gefährliche Waffen bei sich, mit denen sie eben die Faulen attackieren
bestrafen
kann. Bestrafen kann, ja, genau. Und umgekehrt belohnt sie aber auch. Und zwar belohnt sie Fleiß und Hilfsbereitschaft und Fürsorge. Ne, solche Tugenden, die sie meinetwegen dann bei den Mägden findet, denen sie also Münzen schenkt. Oder den Spinnerinnen, denen sie goldene Fäden und Flachsbündel und volle Spulen überreicht. Also man merkt so richtig
so einen erziehenden Aspekt.
Absolut, ne? Und sie gilt darüber hinaus noch als Schutzgöttin der ungetauft verstorbenen Kinder, deren Seelen sie hütet. Und zwar hütet sie diese vor allem an Brunnen und Teichen, welche deshalb mystische und der Perchta geweihte Orte sind, an denen sie also verehrt wird.
Mhm.
Sie wird auch von ihren äußeren Merkmalen genauer beschrieben. Die Legenden betonen immer witzigerweise, dass die Frau Percht eine große Nase habe. Und das ist natürlich mysteriös. Und das wird von verschiedenen Forschungen als Vogelschnabel gedeutet. Und man sagt, dass es vermutlich auf eine alte Vogelgottheit hinweist, die also vor allem in Südosteuropa verehrt wurde und aus der die Perchter sich irgendwie entwickelt hat. Das geht dann also zusammen mit dieser altnordischen Vorstellung von Frigg. Und da haben sich dann verschiedene mythologische Kreise verschmolzen, wahrscheinlich im Alpenraum. Außerdem sagt man, dass sie ein eisernes Beil bei sich trägt, mit dem sie ihre Opfer attackiert. Also der tötende Atem und die Wackersteine im Bauch reichen anscheinend nicht.
Also ist schon ein Endgegner. Ein
Endgegner, ja. Hochgradig bewaffnet hier. Und sie besitzt auch noch eine eiserne Kette, mit der sie bedrohlich rasseln kann.
Respekt,
ja. Wirklich, ja.
Ja, und dann gibt es eine noch aktuelle Tradition eben auch im Alpenraum, diese Perchtenläufe, die damit irgendwie verknüpft zu sein scheinen. Nämlich ist es ein Brauchtum, das mehr mit dieser Vorstellung der wilden Jagd noch verknüpft ist.
Ja.
Und so eine Art von Reenactment. Also da verkleiden sich eben junge Männer.
Ein Lab, ja.
Ja, so ein bisschen, ja. Die verkleiden sich als sogenannte Schilchperchten, wenn ich das richtig ausspreche. Also als so, ja, der Perchter irgendwie zugeordnete Wesen. Und die sind ja auch so sehr dämonisch, gruselig anzusehen. Und die ziehen durchs Dorf, lärmen, erschrecken, machen Späße und müssen dann mit Geschenken besänftigt werden. Das ist da wohl Brauchtum. Ich habe das selber noch nie gesehen. Wenn ihr selber davon was erzählen könnt, bin ich gespannt. Also höre ich mir gerne was an. Könnt ihr gerne auch was in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was erlebt habt. Und ja, es ist aber anscheinend wohl so, dass es auch öfters eskaliert. Also, dass sie so wild diese Horden da durch die Dörfer oder durch die Gegend ziehen, dass es da auch immer wieder zu Verletzungen kommt.
Oh ja.
Und,
das kann man sich vorstellen,
Es gibt prinzipiell da so einen rituellen Ablauf und auch Regeln, die das Ganze so ein bisschen ordnen sollen.
Mhm.
Aber es scheint wohl immer mal wieder zu eskalieren. Und ist auch so ein bisschen die Frage, also ist so ein bisschen ambivalent, wenn man sich so anschaut, ist die Deutung eigentlich, dass eigentlich diese verkleideten Menschen da die Dämonen vertreiben sollen, aber es hat so für Zuschauer eher den Anschein, dass sie eher so die Dämonen eigentlich spielen und die so nachspielen und die und sich in diesem Erschrecken ziemlich gut gefallen.
Ja, ne? Ja.
Also muss man sich jetzt so die Frage stellen, ist das Nachahmung oder Gegenzauber? Das ist ja auch was mit der Christianisierung immer wieder passiert ist, ne?
Ja, das wurde dann immer so legitimiert, ne, dass es quasi solche Umzüge oder Prozessionen dazu dienen, eigentlich diese heidnischen Geister zu exorzieren oder zu vertreiben. Aber im Prinzip ist es wirklich...
Spielt man sie einfach, ne? Also, ein bisschen wie Halloween.
Ja, also man beschwört sie richtig, ne, man ahmt sie nach. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ob gerade dieses Reenactment selber eine Form von Exorzismus ist. Also ob sie man dadurch sie entängstigt, dass man ihre Rolle selber übernimmt und sagt, wir spielen die, wir versetzen uns in sie rein.
Ich wittere da so einen Plothook, weißt du, dass sich so in einem Dorf so vielleicht welche eigentlich vornehmen, so ein Ritual, um die Dämonen zu vertreiben, durchzuspielen und sich da so reinsteigern, dass sie vielleicht sich da davon überzeugt sind, das jetzt selber zu sein oder es vielleicht dann auch sind. Da kann man vielleicht schön ansetzen für so ein Spiel. Also
bestimmt.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, also so viel zu Perchter und den Perchtenläufen. Was wir außerdem noch haben, und zwar in Mitteleuropa, im Gegensatz jetzt zu dem Alpenraum, gibt es eben auch Frau Holle. Und Frau Holle ist so ein bisschen eine andere Form der Frau Percht. Also hauptsächlich einen anderen Namen. Und genau wie diese wird die auch auf die Göttin Frigg zurückgeführt. Und man kennt Frau Holle normalerweise aus dem Märchen der Gebrüder Grimm.
Mhm.
Und das ist eben auch so, dass Frau Holle eine Gestalt ist, die belohnt oder bestraft. Und praktischerweise haben wir dann in dem Märchen eben auch eine gute, also eine fleißige und eine faule Tochter bzw. Stieftochter, die dann ganz passend durch einen Brunnen in die Welt der Frau Holle gelangen. Der Brunnen eben wie bei der Perchter auch dieser besondere Ort,
richtig,
mit dem sie assoziiert wird. Und
das ist so ein Portal, richtig, ne? So ein Portal in diese andere Welt. Ja,
genau, richtig in diese andere Welt, in der dann alles so wunderbar schön und immer Sommer ist.
Das ist wie so eine keltische Feenwelt eigentlich, ne? So eine, so eine Fernwelt oder Anderswelt.
Genau, es ist wie so ein Feenhügel. Und da gelangen die beiden Töchter also ja nacheinander hinüber, zuerst die Gute. Und die wird dann auch belohnt und mit Gold zurückgeschickt, weil sie ja dort gearbeitet hat. Und ja auch mit der Frau Holle den Schnee macht, was ja auch wieder ein Winterbezug ist. Also die Frau Holle macht den Schnee der Legende nach. Oder in diesem Märchen auf jeden Fall.
Ist da richtig so eine Naturgewalt, ne? So eine Personifikation des
Ja, also wenn sie ihre Bettkissen ausschüttelt, dann schneit es in der Welt.
Ja, was dann so ganz witzig mit so einem häuslichen Bild dargestellt wird. Also die Bettwäsche ausschütteln, die Kissen so. Ja. Aber das erzeugt dann den Schnee, also das Element. Das ist ja so ganz merkwürdige Vermischung so von Ebenen. Ne?
Ja. Da gibt es ja auch schöne Verfilmungen zu, auch so schon recht alte, wo das auch so gezeigt wird.
Stimmt, ja.
Und die Faule, die wird bestraft. Mit Pech wird sie beschmiert. Das fällt auf sie herab, wenn sie durch das Tor wieder zurückgeht, um das zu verlassen, diese Welt.
Weil sie diese Aufgaben nicht überleben will.
Und das klebt ihr ein Leben lang an. Ja, genau. Sie weigert sich einfach, ihr ist das zu anstrengend. Sie macht das nicht. Und dann sieht man eben auch genau, um welche Tugenden es hier geht. Ne? Faulheit, Fleiß wird da gegeneinander abgewogen. Das ist das Wichtige hier.
Ja, das ist wirklich deutlich. Natürlich haben die Brüder Grimm das Märchen von der Frau Holle nicht selbst erfunden, sondern auf bestehende Überlieferungen zurückgegriffen. Diese Frau-Holle-Sage ist also vor allem in Hessen, in Thüringen und in Unterfranken verbreitet. Und besonders interessant, Katrin hat es gerade schon angesprochen, ist dabei eben dieses Motiv des Übergangs zur Anderswelt oder zur Feenwelt, wo der Brunnen eben als so eine Art Portal fungiert. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Brunnen oder Teiche gerade als die mystischen Orte gelten, an denen die Frau Holle oder eben auch die Frau Perch im Alpenraum traditionell verehrt wurden, an der auch Geschenke und Gaben von ihr gefunden werden können. Da gibt es zum Beispiel im osthessischen Bergland auf dem Hohen Meißner einen Teich, der nach ihr benannt ist, den Frau-Holle-Teich, der also der Folklore, der Legende nach Eingang zu dieser Anderswelt sein soll, die im Märchen der Brüder Grimm beschrieben wird. Und im Volksglauben gibt es auch die Vorstellung, dass das Wasser dieses Frau-Holle-Teichs besondere Heilkräfte hat oder dass die jungen Frauen, wenn sie fruchtbar werden möchten, im Frau-Holle-Teich baden sollen. Das haben sie anscheinend bis ins 19. Jahrhundert hinein gemacht. Ja, und wenn wir uns die Frau Holle oder Frau Percht anschauen, dann sieht man insgesamt, dass es eine unheimlich komplexe und vielgestaltige Figur ist. Unheimlich Assoziationen an ganz verschiedene Gottheiten aus verschiedenen mythologischen Kreisen erweckt. Also manche Aspekte von ihr erinnern an eine Art Schicksalsgöttin, so ein bisschen wie die Nornen in der nordischen oder die Parzen in der griechisch-römischen Mythologie. Andere Aspekte lassen sie eher als Herrscherin der Unterwelt erscheinen, so ein bisschen wie die Hel in der nordischen Mythologie. Und wieder andere Aspekte deuten eher auf so eine Art Natur- oder eben Fruchtbarkeitsgöttin hin. Dazu kommen die moralische Funktionen, die wir schon angesprochen haben. Also all das zusammen zeigt so ein Bündel an Facetten, was insgesamt zeigt, dass die Frau Percht oder Frau Holle eine unheimlich alte, archaische Sagengestalt ist. Und die Forschung scheint es zu bestätigen, also möglicherweise geht das sogar noch über diese Anleihen bei der altnordischen Göttin Frigg hinaus und speist sich aus einer regionalen, uralten, weiblichen Erdgottheit, die also möglicherweise aus der Jungsteinzeit stammt.
Uiuiui, da geht's tief hinab in den Brunnen, ja. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Wintergeist.
Ja.
Winterdämon, und zwar zu dem Krampus.
Oh ja.
Der Krampus ist auch ja eher im östlichen Alpenraum im Adventsbrauchtum sehr verbreitet. Und das ist so eine Schreckgestalt, die den heiligen Nikolaus begleitet. Also der Bad Cop, der Nikolaus darf die Geschenke verteilen, der Krampus darf bestrafen. Aber wir sehen, wir haben wieder das Motiv mit bestrafen und belohnen.
Das stimmt. Und diesmal ist so eine Aufgabenverteilung, ne? Ist wirklich
richtig,
so.
Richtig, die teilen sich das und dadurch dürfen die jeweils in ihrer Aufgabe ein bisschen mehr aufgehen.
Ja, genau. Ein bisschen eindeutiger definiert, ja, ist nicht so ambivalent.
Ja. Und also der stammt auch ursprünglich natürlich nicht aus dem katholischen Christentum oder dem Christentum überhaupt, sondern ist auch auf heidnische Folklore zurückzuführen. Hm. Und populär wurde die Vorstellung im 17. Jahrhundert im Zuge der Gegenreformation. Hm. In dieser Funktion des Begleiters des Nikolaus, ne, der bestraft und dem entspricht dann im Protestantischen der Knecht Ruprecht, wo auch eben wieder der Precht, der Percht drin ist. Und der ist vor allem eben in Norddeutschland bekannt.
Stimmt.
Und ein Unterschied ist, dass während der Knecht Ruprecht so eine einzelne Figur nur ist, können Krampusse auch in Horden auftauchen, also ähnlich wie die Perchten.
Mhm.
Es gibt so eine Spekulation, dass die beiden so von ihrer Vorstellung, wie sie jetzt sind, aus dem 16. Jahrhundert stammen, und zwar aus so einer Vorstellung, dass der Teufel die Seelen der Sünder verschlingt.
Ui.
Das kann es auf jeden Fall so beeinflusst haben, ne, in dieser Form.
Ja, ist dann wieder so ein christliches Motiv, was dann eingeflossen ist, ne?
Genau, nachträglich.
Ja. Das ist wirklich interessant, diese Assoziation, dass der Krampus und der Knecht Ruprecht eigentlich sehr verwandt sind und nur jeweils in Norddeutschland und Süddeutschland unterschiedliche Ausprägungen sind, so. Und andererseits ist dann der Krampus wieder eng mit dem alpenländischen Perchtenbrauchtum verknüpft, also mit diesen Schierch-Perchten, die du vorhin angesprochen hast. Unsere HörerInnen müssen bitte entschuldigen, wenn wir das falsch aussprechen.
Das ist falsch, ja. Wir kommen da beide nicht her.
Deswegen bitte korrigiert uns, und wenn ihr Anekdoten dazu habt oder das genauer beschreiben könnt, sind wir da sehr dankbar für. Und da ist es natürlich ähnlich wie bei den Perchtenläufen, dass also junge Männer dämonisch verkleidet durch die Straßen ziehen, um die Einwohner zu erschrecken, zu necken, ihre wilden Späße zu treiben und alles in Chaos und Unheil zu versetzen. Also ich habe mir da im Internet mal ein paar Masken angeguckt und Kostüme. Sieht wirklich ziemlich abgefahren und aufwendig aus, was die Leute da, wie die sich so verkleiden. Und auch wirklich richtig gruselig.
Mhm, beeindruckend, ja.
Die sehen eben dann wirklich aus, wie der Krampus als Wintergeist vorgestellt wird. Also traditionell ist das so eine Art Tierwesen mit struppigem Fell, was einem aufrechtgehenden Widder- oder Ziegenbock ähnelt und darüber hinaus eben fantastische oder dämonische Merkmale hat. Also eben diese lange aus dem Mund heraushängende Zunge und diese gewundenen Hörner noch so und diese glühenden Augen. Und als Verkleidung trägt man da meist so ein Ganzkörperkostüm mit Fell und dazu eine Maske, früher wohl eher Holzmasken, heute auch Gummimasken, die als sogenannte Larven bekannt sind, eben auch mit gewundenen Hörnern, dazu Kuhglocken, mit denen man schön rasseln kann, und ein Pferdeschweif und natürlich eine Birkenrute, mit der man Leute bedrohen oder auch peitschen kann.
Wie der Knecht Ruprecht.
Oh ja, stimmt, zum Bestrafen, ja. Und natürlich eine Kiepe auf dem Rücken, in der Sage nach also die bösen Kinder mitgenommen und verschleppt wurden. Hoffen, dass es nicht zu oft vorgekommen ist. Ja.
Ja, und wenn wir jetzt hier bei den Hörnern und dem ziegenartigen Äußeren sind, kommen wir schon direkt wieder zu dem nächsten Wintergeist, der sich auch nicht so sehr unterscheidet von den vorherigen, nämlich dem Julebock. Und das ist eine Figur aus der skandinavischen Folklore, die auch eben in diese Zeit und in das Weihnachtsbrauchtum reingehört. Auch ein dämonisches Wesen, aber jetzt doch eindeutiger als riesiger Ziegenbock vorgestellt. Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein Überbleibsel der wilden Jagd. Also die Legende dazu, die besagt, dass der Julebock sich im Sommer in den Wäldern ganz, ganz, ganz weit versteckt und man davon überhaupt nichts mitbekommt. Aber je kürzer die Tage werden, desto näher kommt er den besiedelten Bereichen, also den Dörfern, den Behausungen der Menschen, bis er dann an Heiligabend in die Höfe eindringt und da Chaos stiftet und Geschenke ihn nur besänftigen können. Oder dieses Julenbier.
Auch nicht verkehrt, ja.
Ja. Und also dieser Bock, das ist eben auch so was, wo man sich vorstellen kann, ja, was auch was mit der Lebenswelt eben zu tun hat. Ne? Wie vorher schon gesagt, die Jagd ist so ein winterliches Motiv.
Mhm.
Und Ziegen an sich, dass die überall eine Rolle spielen. Ne? Also wir haben ja auch gesagt, der Krampus ist auch so ein bisschen ziegenhaft. Das kann auch bei den Perchten so mit reinkommen, ne? Dass die auch so ein bisschen so aussehen. Das ist kein Wunder, weil die Ziege einfach das Tier ist, was schon am längsten domestiziert ist überhaupt.
Hm.
Nämlich 13.000 Jahre, wenn ich richtig recherchiert habe.
Wahnsinn.
Danach direkt das Schaf vor 10.000 Jahren. Also halt solange irgendwie der Kultur ist, sind schon die Ziegen dabei. Und natürlich haben die dann auch einen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung gehabt und sind dann schon auch in sehr archaischen Mythen präsent. Das ist dann kein Wunder.
Ja, in der nordischen Mythologie kommt der Ziegenbock natürlich auch vor. Er tritt auf als Verkörperung des Donnergottes Thor. der auch den Beinamen Herr der Böcke trägt. Thor hat also der Legende nach einen Streitwagen, der von zwei Böcken gezogen wird, die Zähnefletscher und Zähneknirscher heißen. Und im Volksglauben gibt es auch die Vorstellung, dass Ziegen, die vom Blitz erschlagen wurden, nicht verspeist werden durften, weil sie nämlich als Opfer an Thor galten damals.
Mhm.
Ja, und natürlich gibt es in Skandinavien auch Weihnachtsrituale, sogenannte Julspiele, in denen sich junge Männer, wer hätte es gedacht, als Julbock verkleiden. Und die also meckern und Bocksprünge machen und ähnlich wie bei den Krampusumzügen oder beim Pärchenlaufen Kinder erschrecken und die Leute mit ihren Streichen belustigen. Und nachher gab es dann wohl auch immer ein Julbier für den Bock.
Aber das ist nicht mehr aktuell, oder? Das ist auch schon historisch, glaube ich.
Ich glaube nicht mehr, ja. Ich glaube, es ist historisch, ja.
Ja, also im Zuge der Christianisierung wurde der Julbock doch deutlich verdrängt. Also von diesen verkleideten Männern, ne, die dann eben auch wieder den Pärchen und den Krampen entsprechen.
Krampen, ja.
Wie ist der Plural von Krampus?
Also ich habe gelesen Krampusse, ja. Wobei das echt? Wort wohl tatsächlich auch von Krampen abstammt irgendwie, was sowas wie Kralle bedeutet, wohl im ursprünglich Bayerischen.
Ich bin da manchmal ein bisschen vorsichtig. Bei Pegasus muss ich auch mal wieder aufpassen.
Stimmt.
Das ist ein anderes Thema.
Lassen wir das, ja.
Ja, wir lassen das jetzt. Also mit der Christianisierung, da war ich dran, da hat der Julbock ein bisschen dran zu knapsen gehabt, denn also es verkleiden sich jetzt wohl nicht mehr so viele Menschen als Julbock. Zuerst haben das dann noch Kinder eine Weile gemacht. Im 19. Jahrhundert sind Bauernkinder zwischen Höfen rumgezogen, haben Lieder gesungen und Geschenke dafür bekommen als Julböckchen. Und dann gab es auch noch so eine Tradition, dass der Julbock in reicheren Familien Geschenke brachte. Also eine Person, die sich als Julbock verkleidet hat. Jetzt bringt er die plötzlich. Sind wir schon nah jetzt am heutigen Zustand. Dann hat das dann einfach der Weihnachtsmann gemacht. Und so ist es jetzt. Und der Julbock ist nur noch Weihnachtsschmuck. Also es gibt so kleine aus Stroh gebundene Figuren, die mit roten Fäden so gebunden sind. Also es gibt ja auch so Engelchen in dieser Form. Und
stimmt.
Da direkt daneben steht dann der Julbock.
Ah,
also da haben wir schon die beiden Kulturen so. Oder die beiden... ich sag mal, Glaubensrichtungen so miteinander vereint, am Weihnachtsbaum stehen.
Stimmt.
Können dann alle zusammen abbrennen. Und dann...
das passt wirklich, ja.
Ja, und es gibt noch Julbockkuchen, aber das ist es dann auch.
Ja, dann springen wir weiter mit unserer Erkundungsreise durch die Sagenlandschaft Europas und landen in Spanien, nämlich konkret im Baskenland. Dort gibt es nämlich einen Riesen, der hoch in den Pyrenäen wohnt. Das ist der sogenannte Olentzero der baskischen Folklore. Und der Olentzero kommt der Legende nach an Heiligabend in Gestalt eines Bergbauern ins Dorf, um also den Kindern Geschenke zu bringen. Es ist ganz interessant, dass der also irgendwie die Gestalt eines Bergbauern hat. Man weiß nicht genau, ob er die erst annimmt, wenn er ins Dorf kommt, oder ob er die schon als Riese hat, also ob er ein riesiger Bergbauer ist. Das ist so ein bisschen unklar. Auch die Herkunft der Figur ist generell ein bisschen unklar. Und der Name, das ist ja sowieso so, dass die baskische Sprache so ein bisschen isoliert ist und deswegen von der Etymologie her die Wörter schwierig zu bestimmen sind. Aber auch die Herkunft der Figur selber ist weitgehend unklar. Vieles deutet auf einen vorchristlichen, heidnischen Ursprung hin und es gibt die Vermutung, dass die Figur sich halt von einem Ritual zur Wintersonnenwende herleitet und dann später erst in christlichen Kontext eingebettet wurde.
Ja, und deshalb gibt es auch mehrere Legenden, die sich um den Olentzero ranken und eine, die relativ bekannt ist, die macht genau diesen Übergang zur Christianisierung deutlich. Da ist es so, dass der Olentzero eben zu diesen baskischen Riesen gehört. Und die Riesen entdecken eines Tages eine Wolke, die am Himmel leuchtet. Und keiner von ihnen kann die richtig anschauen, außer einem alten, fast blinden Mann. Und der Mann, der erklärt ihnen, dass diese Wolke ein Zeichen ist, dass die heidnische Zeit der Riesen jetzt ein Ende hat und das Christkind bald geboren würde. Und dieser alte Mann, der auch wohl ein Heide ist, bittet die Riesen, ihn von der Klippe zu werfen, damit er das nicht mehr erleben muss.
Und drastisch.
Die Riesen sind selbst bereit, genau. Und machen das, allerdings verunglücken die dann bei dem Rückweg auch alle selber, bis auf den Olentzero. Der ist der einzige von diesen heidnischen Riesen, der eben dann nicht den Tod findet, sondern in die Zeit des Christentums mit hinüberkommt und also so als letzter seiner Art, als Relikt dann.
Ein Relikt einer untergegangenen Epoche. Tragisch, ja, aber nett, tragisch, dass sie vorher noch im alten Elfen ihn von der Klippe stoßen ist. Wahnsinn. Aber das ist ja interessant, weil das wirklich so eine Sage ist, die genau diesen Übergang, ne, vom Heidentum zum Christentum beschreibt. Hm. Und ich finde dieses Motiv mit dieser leuchtenden Wolke, das klingt ja schon sehr christlich irgendwie. Ne? Das ist ja fast so eine Wolke am Tag und eine Feuersäule in der Nacht irgendwie, ne, wie man das so kennt, ja. Mhm. Genau, und es gibt noch eine andere Legende, die also sich ein bisschen mehr mit der Jugendgeschichte und dem Coming of Age des Olencero auseinandersetzt. Und die erzählt, dass er als Säugling im Wald ausgesetzt wurde, also ein Findelkind war und dessen Herkunft unklar ist, sein Mysterium, und dass er dann von einer Fee gefunden wurde. Und diese Fee hat ihm also seinen Namen gegeben und ihm auch besondere Kraft und eben auch Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit verliehen. Und dann übergibt die Fee den Olencero einem einsamen Paar, das also alleine und kinderlos im Wald lebt. Und dieses Paar zieht ihn auf. Und der Olencero wächst dann zu einem ziemlich begabten Handwerker und auch ziemlich tüchtigen Köhler heran. Der schnitzt also dann hölzerne Spielzeuge, die er in einem Kohlesack ins Dorf trägt und an die Kinder verteilt. Da sieht man seine Handwerkskunst, aber eben auch seine Liebenswürdigkeit. Ne? Und er stirbt tragischerweise, als er einem Kind eines Tages aus einem brennenden Haus helfen will, es also retten will. Und weil das also so dramatisch ist, dass er gerade im Versuch einer guten Tat stirbt, hat diese Fee, die ihn ursprünglich gefunden hat, die taucht dann also wieder auf und hat Mitleid mit ihm und verleiht ihm daraufhin ewiges Leben, sodass er also weiterhin nun als Geist den Kindern Freude bereiten kann. Und in diesem Sinne steigt er dann also alljährlich als Wintergeist halt wieder von den Bergen herab und bringt den Kindern Geschenke.
Ja, und es gibt eben auch ein Ritual oder mehrere Teile eines Rituals, die sich um den Olencero ranken, die auch teilweise uns bekannt vorkommen, weil die eben parallel sind zu Ritualen, die es woanders gibt. An Heiligabend tragen die Leute Olencero-Puppen aus Stoff oder auch aus Pappmaché auf einem Podest durch die Straßen. Und diese Figur sieht dann auch so ein bisschen aus wie so ein Köhler eben. Und das Ganze ist dann so ein Straßenumzug ist damit verbunden, der so ein bisschen vielleicht für uns so an Karneval erinnert, weil da auch Lieder gesungen werden und es Süßigkeiten gibt. Und in manchen Gegenden ist es eben auch üblich, dann die Puppe nach der Zeremonie zu verbrennen. Mhm. Ne, es würde jetzt dazu eben zu dieser Geschichte, mit, dass eben er eben auch im Feuer umkommt, passen.
Stimmt.
Hier in Köln gibt es eben den Nubbel, der nach Karneval verbrannt wird und dann mit ihm dann die Sünden. Und da ist es dann eben der Olencero, der dann seinen Tod nochmal erlebt.
Ja, da weiß man nicht, ob er dann so auch als Sündenbock herhalten muss, ne?
Wieder. Nee, man weiß es nicht. Mhm. Ne? Es ist irgendwie ähnlich, aber das ist ja, ja, man ist nicht in dieser Kultur drin. Ja. Da müsste man mal jemanden von daher fragen, wie das so wirklich erlebt ist. Das, vieles davon klingt ja auch sehr fröhlich, ne? So Straßenumzug mit Liedern und ja. Süßigkeiten, so. Aber natürlich dieser Retter, der dann verbrannt wird. Ja, ich weiß es nicht, ob man sich das woanders dann abgeguckt hat oder ob es noch einen älteren Ursprung gibt, woher das kommt. Das wissen wir nicht, soweit sind wir in der Recherche nicht vorgedrungen.
Genau, leider. Also wenn sich da jemand besser auskennt, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Wir sind da sehr neugierig, hören da gern zu. Auf jeden Fall klingen diese Umzüge eher nach, ich weiß nicht, Osterprozession oder Karnevalsumzügen. Es klingt wirklich fröhlich und der Olencero klingt auch eher wie eine liebenswürdige Figur. Anscheinend war das nicht immer so. Also es gibt tatsächlich ältere Legenden und auch ältere bildliche Darstellungen, die den Olencero eher so als Monster darstellen. Da hat er also drei Augen und sieht aus wie so eine riesige hünenhafte Vogelscheuche mit zottigem Haar und monströsem Kiefer. Und im 20. Jahrhundert haben sich dann eben auch im Zeichen des Christentums die monströsen Aspekte zunehmend entfernt, eben auch um ihn für Kinder freundlicher und genießbarer zu gestalten. Wenn man jetzt aktuelle Darstellungen sieht, dann sieht man also einen lachenden Bergbauern, der anscheinend immer Riesenhunger hat, eine Baskenmütze und Bauernkluft trägt und dazu fröhlich Pfeife raucht. Und meist das Gesicht so ein bisschen mit Kohle geschwärzt hat, als Zeichen seiner Herkunft, seines Berufsstandes als Köhler in den Bergen. Und neu ist eben, dass er auch als Überbringer von Geschenken gilt. Da sieht man also, dass er dem Weihnachtsmann ziemlich angenähert wurde. Und heutzutage gehört der Olencero im ganzen Baskenland fest zum weihnachtlichen Brauchtum, ist da verankert und wird neben dem Nikolaus und den Weisen aus dem Morgenland eben verehrt und gefeiert.
Also er belohnt eher, als dass er bestraft.
Ja, genau. Momentan. Es gibt anscheinend so Legenden, nach denen der Olentzero auch bestrafen kann. Unartige Kinder eben auch, die nicht ins Bett wollen oder nicht nach Hause kommen wollen. Da gibt es anscheinend die Tradition, dass man in den Kamin zu Hause eine Sichel legt, um die Kinder zu warnen. Dann weist man auf die Sichel hin und sagt, also wenn ihr jetzt nicht ins Bett geht oder nicht brav euren Teller leer isst, dann kommt der Olentzero und schneidet euch die Kehle durch oder ein Ohr ab oder so.
Also, wir sehen, überall müssen die, in Europa müssen die Eltern ihre Autorität extern nochmal ein bisschen verstärken. Oder mussten das? Da ist einiges zu tun.
Ja.
Ja, jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten unserer Weihnachtsgeister, nämlich dem Väterchen Frost.
Oh.
Väterchen Frost aus Russland, der in der Neujahrsnacht die Kinder auch beschenkt. Und seine Wurzeln liegen eben auch ganz tief in der slawischen Mythologie. Das ist ursprünglich ein Winterzauberer oder Geist. Und der lebt der Überlieferung nach ganz tief in der Taiga, hat einen Schlitten, der von Rentieren gezogen wird, und einen eisblauen Mantel ursprünglich und hat einen weißen Rauschebart. Und das ist halt das Super-Loot-Ding. Ein Zepter, dessen Spitze alles, was es berührt, sofort gefrieren lässt.
Oh, fantastisch.
Ja, der wird dann manchmal begleitet auch von seiner Enkelin, der Snegurotschka, also dem Schneeflöckchen. Und ja, ist auch eben nicht nur in Russland, sondern auch in anderen osteuropäischen Ländern verbreitet.
Ja, das Väterchen Frost hat eine ganz interessante historische Entwicklung durchgemacht. Das war ursprünglich also im 19. Jahrhundert als Figur der slawischen Folklore sehr populär. Und nach der Oktoberrevolution wurde er als Teil dieser traditionellen Folklore im Zarenreich eben verunglimpft und verschwand in der Versenkung. Er wollte man nichts mehr von ihm wissen. Dann gab es aber interessanterweise bei der sowjetischen Staatsführung irgendwann die Einsicht, dass das Weihnachtsfest eben bei der Bevölkerung immer noch ziemlich populär war und dass der Weihnachtsmann in westlichen Ländern immer beliebter wurde. Und dem musste man halt irgendwas entgegensetzen. Dann wurde halt künstlich das sogenannte Jolka-Fest geschaffen und das alte Väterchen Frost wurde eben wieder aus der Versenkung geholt und musste nun den Ersatz-Weihnachtsmann spielen. Dann hat sich das Ganze durch das Datum auch noch ein bisschen verschoben, weil durch die Oktoberrevolution in Russland ja der gregorianische Kalender wieder eingeführt wurde, also der julianische, den wir hier haben, abgelöst wurde. Und dadurch verschoben sich auch die Feiertage alle um ein paar Tage. Es hatte also zur Folge, dass das Weihnachtsfest mit der Familie jetzt am Silvesterabend gefeiert wurde und die kirchlichen Feiertage, die religiösen Feiern am Dreikönigstag stattfanden. Und das hat sich wohl bis heute so gehalten. Also obwohl es heute eigentlich nicht mehr notwendig wäre und man zu den Daten zurückkehren könnte, die im westlichen Kalender gebraucht werden, wird in Russland Weihnachten immer noch eher zu diesen Tagen gefeiert.
Dann sind wir ja jetzt auch noch relativ aktuell.
Ja, ja. Stimmt.
Und also das Märchen von Väterchen Frost ist auch so ja das Bekannte, was man, wenn man davon was kennt, eigentlich dann gehört hat. Und das ist, wenn man das sich genauer anguckt, relativ nah an dem von Frau Holle. Das ist auch ganz interessant, weil es auch da eben eine fleißige Tochter gibt und ein oder zwei nicht fleißige Töchter. Hier ist es jetzt so, dass ja sich die Tugend der Tochter eben nicht darin zeigt, dass sie besonders fleißig ist, sondern nachdem die in dem Wald ausgesetzt worden ist, weil sie ja übrig ist und ungeliebt, erträgt sie die Kälte dort. Und das ist ihre Tugend, also dass sie in der Kälte sitzt und sich nicht darüber beschwert, dass ihr kalt ist. Und wenn Väterchen Frost jetzt dreimal, weil im Märchen zu ihr kommt und fragt, ist dir kalt, mein Kind, sagt sie, nein, es ist alles gut, Väterchen Frost. Und Väterchen Frost hat dann Mitleid mit ihr und belohnt sie mit reichlich Geschenken und warmen Pelzen und Decken. Und die, das macht dann natürlich auch nochmal die faule Tochter oder die beiden faulen Töchter, probieren das dann auch aus, weil die auch die Geschenke haben möchten. Und die erfrieren ganz elendiglich im Wald. Ne, da haben wir auch wieder das Belohnen und das Bestrafen, diesmal vom Ertragen der Kälte.
Also Duldsamkeit irgendwie wird befördert und auch Bescheidenheit, dass sie keine Geschenke oder nichts von ihm will eigentlich, so,
ja,
sondern diese Kälte erträgt. Ja, ja. Das ist gruselig. Sie sagt ja, glaube ich, ja, mir ist warm, Väterchen.
Ja.
Ist wirklich schaurig, schaurig schön.
Ja, da sieht man wirklich, was damit so gefördert werden soll mit diesen Geschichten.
Ja, ja.
Aber das, da könnte man auch noch ewig drüber reden, warum es in welchen Zeiten, in welchen Gegenden dann welche Tugenden gab.
Wirklich spannend, ja.
Ja, das ja. war unsere letzte Gestalt. Ne?
Genau, genau. Damit sind wir am Ende unseres Husarenritts, unserer Winterreise hier durch die Sagen- und Märchenlandschaften Europas und hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick geboten. Und nach diesem erfrischenden Ende der Legende vom Väterchen Frost können wir vielleicht ein kurzes Fazit ziehen und uns mal kurz anschauen, welche Funktionen diese Wintergeister insgesamt so im Vergleich besitzen und wo genau die Ähnlichkeiten und Unterschiede liegen. Also eine wichtige Funktion, die wir jetzt schon öfters angesprochen haben, ist halt diese moralische Bedeutung, ne? Dass sie irgendwie beschenken und bestrafen und einerseits Fleiß und tugendhaftes Verhalten und Fürsorge und Duldsamkeit belohnen und andererseits Faulheit und Egoismus, Hochmut, Geiz und Gier, also eben auch christliche Todsünden bestrafen. Das zeigt sich, finde ich, ziemlich deutlich auf jeden Fall beim Krampus und eben auch beim Knecht Ruprecht als Bad Cop, Begleiter des Nikolaus und auch beim Olenzero auf eine gewisse Weise und beim Väterchen Frost, wie du gerade gesagt hast.
Ja, ja, das ist auch.
Und auch bei Frau Holle natürlich dann.
Ja, genau. Also die haben alle, also entweder nur eine Seite oder beide Seiten von dieser moralischen Richtgestalt.
Ja, ja, schon irgendwie.
Und ja, ein anderer Punkt, den wir noch haben, ist eigentlich ja dieser Kreislauf der Natur. Ne? Der ist bei manchen stärker vorhanden, bei anderen weniger. Also meistens bei denen, die irgendwie mit diesen Ziegen in Verbindung stehen. Also, ne, also dieses Aufblühen und Absterben, Tod und Wiedergeburt oder auch, dass eben die kürzesten Tage ja gefolgt werden von wieder länger werdenden Tagen. Und das, deshalb, dass da eben auch gefeiert wird. Also dass eben nicht nur darum geht, jetzt ist es kalt, jetzt ist es fürchterlich und alles geht zugrunde, sondern wir feiern schon, dass wir absehen können, dass bald die Tage wieder länger werden. Und dadurch ist wahrscheinlich auch dieser Zeitpunkt dieses Festes an dieser Stelle, ne? Also nicht da verharren, sondern sich Mut machen, dass es weitergeht. Die Frau Percht und die Frau Holle haben da ganz viel mit diesem auch als so, ja, so ein bisschen so Muttergottheit, die da noch so durchschimmert, ne? Und auch der Julbock als Fruchtbarkeitssymbol spielt da mit rein.
Oh ja, da gibt's auch irgendwo so eine Tradition, dass der rituell am Tag der Wintersonnenwende verbrannt wird. Was also auch dieses Tod und Wiedergeburt zeigen soll.
Ne? Wobei wir das ja auch dann beim Olenzero ja haben, ne?
Das stimmt, genau. Dieses rituelle Verbrennen, ja, ja.
Das scheint ja auch eine Rolle zu spielen.
Dieser Gedanke, dass quasi in der tiefsten Dunkelheit die Hoffnung keimt und dass da schon die alljährliche Wiederkehr der Fruchtbarkeit für Felder, Vieh und Menschen beschworen und angekündigt wird.
Dann haben wir uns angeschaut, das ist ja sowas, teilweise oder manche von diesen Figuren sind auch sowas wie eine Personifikation von Naturgewalten, also der Gefahr, die Naturgewalten für den Menschen auch darstellen. Also ganz klar hier beim Väterchen Frost, ne, Angst vor dem Erfrieren. Bei Frau Percht ist das so eher dieses Naturgottheit, ne, dass sie auch Leben spendet eher dahinter, als dass sie es, ja, sie nimmt es zwar auch, ne, aber sie ist auch eher doch so.
Die ist vielseitig. Die hat so mehrere Funktionen, die kann die Schätze im Innern der Erde hüten, ist eher so eine Erdgottheit, dann wird sie an mystischen Orten wie Teichen und Brunnen verehrt, also Wassergottheit und dann steht sie in Verbindung mit Pflanzen wie dem Holunder, der auch in manchen Dialekten Holler genannt wird und wohl seinen Namen von der Frau Holler hat, also eine Pflanzengottheit.
Ja, wenn wir aber sagen, dass Frau Holle auch den Schnee macht, sind wir halt wieder bei diesen Elementarbeschwörungssachen, ne? Da kommt ganz viel zusammen.
Genau, und sonst, ich meine, in einer gewissen Weise könnte man sogar sagen, dass der Olenzero auch eine Verkörperung elementarer Naturgewalten ist, weil er ja im unzugänglichen Gebirge haust, also so ein Berggeist irgendwie ist. Und beim Julbock hatten wir ja gesagt, dass er aufgrund seiner Herkunft aus der nordischen Mythologie als Verkörperung des Donnergotts Thor mit Donner und Blitz, mit Gewitter in Verbindung steht.
Also wenn man sich vorstellt, dass die Widder mit ihren Hörnern da zusammen donnern, dann ist das so der Bezug, der da besteht.
Stimmt.
Ja, und was man eben heutzutage, wenn man sich so mit so Wintergeistern oder Monstern beschäftigt, häufiger auch sieht, ist eben, dass dann Kälte nicht nur einfach als so eine Naturgewalt gefasst wird, sondern eher auch so eine Seelenlandschaft. Ne? Das haben wir bei Andersen mit der Schneekönigin, ne, die jetzt durch Elsa Frozen total populär geworden war, ist ja auch schon wieder was her.
Stimmt.
Und bei Hauf das kalte Herz, da gibt es das auch. Ne? Das ist jetzt in diesen frühen archaischen Figuren noch nicht so drin. Das ist aber kam im Nachhinein eben, es ist auch wichtig, das zu wissen, ne, dass Winter eben nicht nur für ein Erfrieren in der Kälte steht, sondern dass heutzutage und bei Figuren, die wir heute sehen, eben auch so einen seelischen Aspekt haben kann.
ist gerade in der romantischen Dichtung, in den Kunstmärchen, ne, dass diese äußere Landschaft dann so verinnerlicht wird, ja, und genau, als Metapher für Seelen- und Bewusstseinszustände gilt. Ja.
Ja, und das ist vielleicht auch was, weil das auch heutzutage relativ selbstverständlich ist, was ihr auch nutzen könnt in Abenteuern. Also das könnt ihr auch miteinander verknüpfen. Ihr müsst, wenn ihr jetzt in der Winterlandschaft oder mit Winterungeheuern etwas macht, müsst ihr das auch nicht auf dieses Äußerliche beschränken, sondern ihr könnt auch ganz schön mit diesen Emotionen spielen oder mit den Gefühlen, ne, oder Figuren, die auftreten, dass die vielleicht auch so eine innere Kälte irgendwie ausstrahlen. Dadurch kann man das natürlich noch auf eine andere Ebene ziehen.
Der eiskalte Blick, ja,
ja. Ja, genau sowas, ne?
Frostatem, ja. Also ich glaube, für diese Wintergeister, die wir jetzt besprochen haben, ist, was jetzt diese Personifikation von Naturgewalten angeht, irgendwie wichtig, dass sie halt diesen elementaren Ängsten der Menschen vor der übermächtigen, bedrohlichen Natur ein Gesicht geben und sie damit irgendwie handhabbar und fassbar begreiflich machen. Ne?
Das hatten wir auch schon mal in einer Folge angesprochen, ne?
Ja, das ist ein bisschen das, was wir in Folge 3, Warum von Ungeheuern erzählen, besprochen haben, so im Anschluss an Hans Blumenberg. Also wer sich dafür den theoretischen Hintergrund interessiert, kann da gerne nochmal reinhören.
Ja, hier aber auch interessant ist eben, dass einige von diesen Wesen, also dass es diese Prozessionen oder Läufe gibt, also dass die in Horden quasi auftreten. Ne? Und das kann man natürlich auch, also wenn man sich so eine wilde Horde dann einladen will in seine Geschichte, das kann man natürlich auch nutzen. Ich denke dann immer sofort an Diablo 2, das cool Level. Das ist so, dass mich das assoziiert.
Ja, ist vielleicht auch davon abgekupfert, ja. Das stimmt. Also das ist ziemlich deutlich bei den Pärchenläufen und Krampusumzügen und der Julbo leitet sich ja unmittelbar aus der wilden Jagd her und beim Olenzero gibt es diese Prozession. Ja, das ist eigentlich, findet fast überall statt. Was sich überall halt auch sehen lässt, ist eigentlich, dass diese Wintergeister im Spannungsfeld von Heidentum und Christentum sich irgendwie konstruieren, ne? Und ursprünglich meist heidnische Gottheiten sind und dass es dann halt eine Bedeutungsverschiebung im Zuge der Christianisierung gibt. Und dass sie diese moralische Funktion zwar wahrscheinlich schon ursprünglich hatten, mit dem Beschenken und Bestrafen, Belohnen und Bestrafen, aber dass sie halt nun im Sinne der Tugendlehre des neuen Glaubens formuliert wird. Es gibt da also ständig so Überformungen, ne? Das ist wahrscheinlich ursprünglich diese Geister irgendwie ihre Rolle im Kreislauf der Natur hatten und dann, später halt im Kirchenjahr, ne, und mit den kirchlichen Festen das abgeglichen wird. Die heidnischen Feste werden dann vom christlichen Festkalender überlagert. Die Wintersonnenwende wird dann zum Weihnachtsfest und der Weihnachtsmann übernimmt dann halt die Funktionen der heidnischen Wintergeister.
Und die Tugenden sind dann auch irgendwann eben die christlichen Tugenden.
Ganz genau, ja.
Gefordert werden. Was ich in dem Zusammenhang ganz kurz ansprechen möchte, ist so eine moderne Adaptation. Das finde ich total super. Es ist nämlich der Hogfather von Terry Pratchett, weil Terry Pratchett in diesem Roman, beziehungsweise es gibt ja auch ein Filmchen dazu, da thematisiert er diese Funktionsweise des Mythos und auch diese Wandlung des Mythos. Also der Hogfather, also übersetzt ist das der Schweinevater, ist eigentlich so eine Weihnachtsmann-ähnliche Figur, die so ein bisschen aussieht wie so ein, hat das so ein bisschen wildschweinartiges Gesicht, aber ansonsten ist es eigentlich der Weihnachtsmann. Und in der Geschichte, ja, da geht es darum, dass der ein Problem bekommt, weil ein Bösewicht diese ganzen mythologischen Wesen attackiert, indem der die Sanduhren zerstört, wo die Zeit, die ihm gegeben ist, aufbewahrt wird. Und als diese Sanduhren kaputt sind, fangen diese Wesen an, sich zurückzuentwickeln in ihre Frühformen. Und da wird dann exemplarisch an verschiedenen mythologischen Wesen deren Entwicklungsverlauf quasi durchexerziert. Und beim Hogfather ist das der Fall, dass der sich zurückverwandelt in ein Wildschwein, quasi die wilde Jagd. Ne? Also am Anfang wurde das Wildschwein gejagt und dann hatte man die Beute und das war das Geschenk. So. Und später brachte der dann eben die Geschenke. Und in der Geschichte von Terry Pratchett geht es jetzt eben darum, dass der Glaube des Hogfathers bestehen bleiben muss, weil in der Scheibenwelt ja alles so ein bisschen anders miteinander verwoben ist. Da ist der Glaube an den Hogfather die Bedingung dafür, dass dann auch tatsächlich die Sonne wieder aufgeht und die Tage nicht immer kürzer werden.
Ach so,
und weil der Hogfather aber ja nicht mehr so da ist, wie das gewollt ist, muss der Tod diese Rolle übernehmen. Das ist dann natürlich ein bisschen lustig, weil der Tod das nicht so auf die Reihe kriegt. Aber irgendwie schafft er das dann. Und am Ende bleibt der Glaube an diesen Mythos bestehen und die Sonne kann wieder aufgehen. Also durch den Glauben quasi ist dieser Mythos Realität geworden in dieser Welt und ist dann auch Bedingung dafür, dass die Welt weiter existiert. Das ist so die Prämisse bei Terry Pratchett, der dreht das sowas um. Aber es ist halt super interessant, weil man den Verlauf von diesen Mythen erkennen kann und das so zurückverfolgt wird. Das ist da ganz nett gemacht.
Das ist wirklich sehr selbstreflexiv, ne? Spannend, ja.
Aber so viel dazu.
So viel dazu. Und zum Schluss, nach der Zusammenfassung, wollen wir uns jetzt noch im praktischen Teil die Anwendungsmöglichkeiten im Rollenspiel kurz anschauen. Also, was kann man sich von den Wintergeistern der regionalen Folklore Europas, die wir eben besprochen haben, für die Gestaltung eigener Geister im Rollenspiel abgucken? Und ich glaube, Katrin, da hast du schon ein paar ziemlich gute Ideen.
Ja, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Und zwar ist das Naheliegendste natürlich, dass man sich einfach direkt Sagengestalten aussucht und die übernimmt und in seine Geschichten einarbeitet. Und ja, da muss man dann eben überlegen, inwieweit verfremdet man die oder eben nicht. Denn wenn man die jetzt ganz direkt übernimmt, kann es in bestimmten Zusammenhängen natürlich auch ein bisschen sehr lustig oder ironisch wirken, wenn da plötzlich der Weihnachtsmann durchläuft. Ne? Und ja, ihr müsst euch eben dann überlegen, was ihr damit erzielen wollt. Man kann natürlich auch eine schöne Orientierung in der Geschichte geben, indem man eine bekannte Gestalt da einfügt und dadurch dann auch Handlungsoptionen für die Charaktere schaffen. Man kann auch Spaß haben, indem man das dann unterläuft, weil die Figur, die dann in der Geschichte ist, sich doch nicht genauso verhält, wie man es vorhersieht. Oder man denkt, sie verhält sich nicht so, aber es tut sie doch. Also da kann man wunderbar mit spielen und mit diesen Erwartungen brechen, die die SpielerInnen haben.
Das ist schön, ja.
Man kann eben ein bisschen die Figur ein bisschen abwandeln oder an diese Welt dann anpassen, die man selber hat, ne? Aber dass sie vielleicht noch erkennbar bleibt. Dann kann man auch so einen ganz zentralen Aspekt einfach übernehmen von so einem Mythos, wie zum Beispiel die Angst vor der Kälte oder dieses zyklische Werden und Vergehen und das rausgreifen und dann abstrakt erstmal behandeln, ne? Zum Beispiel, indem man irgendein Ritual durchführen lässt, was so einen Zyklus weiterführen lässt, der irgendwie nötig ist, ne? Damit es so weitergehen kann, wie das in dieser Welt sein muss. Oder diese Kälte eben als Bedrohung einfach ausspielen. Dafür braucht man gar nicht unbedingt ein Monster in einer bestimmten Form oder man nimmt das nur als Vision, so etwas, ne? Man kann natürlich auch die Entwicklung von Sagen und Mythen thematisieren, indem man dahergeht und so Gerüchte streut oder Sagen streut, mit denen sich die Charaktere erstmal auseinandersetzen müssen und dann schauen, was davon ist denn jetzt der ursprüngliche oder der relevante Kern für uns und was wartet da jetzt wirklich auf uns. Ne? Und da kann man auch sehr schön mit spielen. Das kann man auch natürlich eher erzähllastig dann vielleicht machen. Man kann natürlich auch so einen Twist machen, indem man vielleicht schon jemanden mitgehen lässt, der vielleicht das Monster ist, aber es ist nicht erkennbar, weil die Informationen noch nicht vollständig sind, um das festzustellen, dass es das Monster ist.
Das ist geil.
Und
läuft der Olenzero neben dir her oder fährt euch in Frost, ja?
Ja. Oder vielleicht stellt sich auch alles als ein Gerücht heraus und es gibt halt eigentlich gar keinen Kern. Ne? Man sucht halt und am Ende ist irgendeine ganz andere Erklärung da.
Das stimmt, ja.
Das kann man machen, wie man
das
möchte.
Das ist auch spannend.
Ne? Also gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, da an verschiedenen Punkten von Sagen anzusetzen und was man davon nimmt und was nicht. Ja, und ich habe auch einige konkrete Spielempfehlungen zu schönen, vor allem auch so Indie-RPGs, die diese Ansätze bedienen. Und zwar müsst ihr auf jeden Fall gucken bei System Matters auf der Seite, bei Feliz Navidad. Ne? Also viele von euch kennen das bestimmt schon. Das ist so eine Reihe, die immer um Weihnachten rum erscheinen, da kostenlose PDFs, die verschiedene Mythen aufnehmen für verschiedene Spielsysteme, die System Matters im Programm hat. Zum Beispiel für Geh nicht in den Winterwald. Da gibt's eben auch schöne Spiele oder Abenteuer, die man sich da anschauen kann. Oder auf jeden Fall eins zum Krampus sogar. Und Geh nicht in den Winterwald ist aber an sich schon eine Empfehlung wert, weil das ja auch mit Kältepunkten arbeitet. Und ihr diese Angst vor der Kälte immer mit drin habt, wenn ihr Geh nicht in den Winterwald spielt, weil das halt die Bedrohung ist. Und das ist halt so ein Kern dieser Wintermythen. Und dann habt ihr das auf jeden Fall schon, wenn ihr irgendwie Geh nicht in den Winterwald spielt. Ja, und für Beyond the Wall gibt es auch aus verschiedenen Jahren, wo Feliz Navidad erschienen ist, verschiedene Winterabenteuer zu verschiedenen Mythen, auch zu verschiedenen Figuren, die wir hier angesprochen haben. Aktuell, 2021, ist der Knirscher. Ich könnte jetzt sagen, auf welches Wesen, das ist eins, das wir jetzt hier nicht hatten, was wir aber noch hätten reinnehmen können. Ich sage nicht, welcher es ist, ich will es nicht spoilern, falls es spielt.
Auf welches Wesen er anspielt.
Ja, also die sind alle ein bisschen umbenannt, aber alle ganz nah an wirklichen Mythen, die halt so bestehen.
Ja, ich habe schon, kann es mir vorstellen, ja.
Ja, und ja, ansonsten gibt es natürlich auch bei Dungeons & Dragons Wintermonster, Elementare und Frostriesen und auch in sehr vielen Systemen irgendwelche Winter- und Eiswesen, die da auftreten.
Absolut, auch bei DSA meinetwegen. Ich fand das ganz spannend. Bei DSA ist ja überhaupt der hohe Norden sowohl als geografischer wie auch als Kulturraum ziemlich ausgeprägt. Also die Gegend so westlich vom Ehernen Schwert zwischen Bernstein und Brecheisbucht, die so ein bisschen nach dem Vorbild von Kanada, Alaska oder Skandinavien gemodelt ist, ne? Da gibt's also erstmal alle möglichen Wintermonster, also Yetis und Schneegoblins und weißpelzige Shurachai-Orks und Nachtalben. Dann gibt es das Steppenvolk der Nivesen, das durch die Eiswüste zieht. Dann ist diese Grimmfrostöde auch die Heimat der geheimnisvollen Firnelfen. Und auch die Wintergottheiten, die dort angebetet werden, sind bei DSA recht vielfältig. Also die Mittelreicher verehren Firun und Ifirn. Bei den Nivesen gibt es das Pantheon der Himmelswölfe und die finsteren Anhänger der Eishexe Glorana, die verehren den Erzdämon Nagrach. Das fand ich sehr vielseitig eigentlich.
Ja, da ist einiges dabei, ne? Einiges, ich könnte jetzt noch was zu den Ponys erzählen, aber es führt ein bisschen weit. Also da gibt's auch Eiswesen. Das ist aber eher dann diese seelische Perspektive, denn es geht ja immer so um Emotionen.
Stimmt, natürlich. Freundschaft. Ja. Ja, und jetzt wollen wir natürlich zum Abschluss wissen, kennt ihr spannende Wintergeister? Wintergeister, die eine andere Funktion haben als die, die wir jetzt erwähnt haben. Wintergeister, die euch besonders fasziniert haben. Schreibt uns auf unserem Blog bei Podigy oder gerne auch natürlich bei Twitter, Instagram, Facebook oder auf YouTube. Wir sind gespannt, ob ihr ähnliche Sachen kennt. Ansonsten freuen wir uns natürlich generell auch über Sterne und Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Apps. Denn ihr wisst ja, das Monster-Algorithmus giert nach Abos, Likes und Rezensionen. Also,
dass es aus der Höhle kommt, ja. Ja, und wir haben natürlich auch ein bisschen Podcast gehört und wollen jetzt zwei Shoutouts noch loswerden, die echt verdient sind. Und einmal Lord of the Dice, Michael Grassel vom Shadowrun-Podcast Schattenläufer. Mhm. Der macht zum einen theoretische Folgen, aber auch so interaktive Hörbücher und Interviews oder mal einen Rant. Und es ist halt sachlich echt kenntnisreich und informativ. Prinzipiell dreht es sich um Shadowrun, aber es ist so seine persönliche Perspektive und total gut übertragbar auch auf andere Systeme, weil es so allgemeine, ich sag mal, Weisheit tatsächlich sind. Und wir empfehlen besonders Folgen über gute Charakterbeschreibungen und wie man das perfekte Abenteuer gestaltet. Also da könnt ihr bestimmt was von mitnehmen, auch wenn ihr jetzt nicht Shadowrun spielt.
Und die zweite Empfehlung ist der Podcast Dice Course von Tahina Andale und Gabe Gore. Der ist also auch sehr vielseitig. Die bieten Spieltipps und theoretische Diskussionen. Und heute wollen wir speziell die Folge über Rollenspiel fürs geistige Wohl empfehlen.
Total wichtig,
Ja, wirklich. Da sprechen Tahina und Gabe mit Frank Reis. Der ist Verhaltenstherapeut für Kinder und Jugendliche. Und dabei geht's ganz persönlich darum, was Rollenspiel zum eigenen Wohlbefinden in schwierigen Zeiten beitragen kann, aber eben auch darum, wie sich Rollenspiel als Methode in der Verhaltenstherapie anwenden lässt. Und sie sprechen da über Immersion, über Bleed, über Rituale und Gemeinschaft und eben auch über das Konzept der narrativen Therapie. Und natürlich gibt es zwischendurch Spielempfehlungen. Also große, große Hörempfehlung. Mir hat es unheimlich viel gebracht. Also ich fand das sehr anregend, ja.
Dann müssten wir das irgendwann auch mal machen wahrscheinlich. Mist.
Mal schauen, ja.
Ja, das war's dann für diese Folge. Die nächste Folge kommt voraussichtlich am 3. Februar raus. Und dann sind wir wahrscheinlich auch nicht alleine, sondern haben hoffentlich einen Gast dabei. Ja, und dann können wir eigentlich nur sagen, bis demnächst. Bleibt ungeheuer vernünftig. Jetzt habe ich es auch mal gesagt. Ja. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.